Fangen wir an. Ja, recht herzlich zur Visual Studio Evolution 2013. Ja, ein, zwei Kollegen kommen noch, aber wollen gleich einsteigen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag hier, Windows Azure, Möglichkeiten für Webentwickler. Ich bin gebeten worden, ja, im Rahmen der Visual Studio Evolution mal einen Ausblick auf das Thema Cloud Computing, Windows Azure zu geben. 45 Minuten ist natürlich sehr, sehr knackig, aber ich denke, die werden vollgespickt sein mit Informationen. Damit ich das so ein bisschen auf die Audience zuschneiden kann, den Vortrag gleich mal die Frage in die Runde: Wer von Ihnen hat denn schon fleißig mit Windows Azure gearbeitet? Ja, so etwa ein Drittel. Wer hat denn so am anderen Ende des Spektrums noch nie mit Windows Azure Kontakt gehabt und möchte sich mal über die Grundlagen, genau, ein weiteres Drittel. Also ich würde sagen, es teilt sich so auf. Also trifft auch ganz gut das Ziel dieses Vortrages, um auch die Erwartungshaltung bei allen richtig zu setzen. Das hier wird sich mit den Grundlagen zu Windows Azure beschäftigen. Ich werde einen Überblick über Windows Azure geben, natürlich auf die Möglichkeiten, wie es der Titel ja verspricht, auf die Möglichkeiten eingehen, was man als Webentwickler von Windows Azure haben kann. Als ich von der Länge des Zeitslots gehört habe, hatte ich mir die Frage gestellt: Okay, gehe ich eher auf Konzepte ein oder zeige ich viel Code? Ich habe mich jetzt dann doch für Ersteres entschieden, weil den Code, den können Sie sich eher nachlesen, aber sagen wir mal, die Konzepte und die großen Zusammenhänge, die hat man doch vielleicht ganz gerne auf der Tonspur im Rahmen so einer Session. Ich werde viele Verweise bringen auf Informationsquellen, wo Sie auch viel Code sehen, wo Sie sich weitere Informationen beschaffen können, und ich werde auch auf weitere Sessions hier im Rahmen der Visual Studio Evolution geben. Denn es gibt noch ein paar weitere Vorträge, die sich im weitesten Sinne mit Windows Azure beschäftigen, und an gegebener Stelle werde ich dann auf diese Punkte eingehen. Ich möchte meinen Vortrag so aufbauen, wie man oder wie ich die Erfahrung gemacht habe, wie sich viele Menschen dem Thema Windows Azure auch nähern, also die vielleicht ein konkretes Projekt haben, was sie angehen wollen, wo sie sich überlegen: Ich möchte in die Cloud gehen. Und was kann mir Windows Azure da bieten? Meistens ist so die erste Fragestellung: Ich möchte eine Anwendung in die Cloud bringen. Wie kriege ich meinen Programmcode dahin? Die nächste Frage ist dann natürlich recht schnell: Wie kann ich meine Daten, die ich in meiner Anwendung verarbeite, in die Cloud geben? Und welche Alternativen gibt es in der Cloud, meine Daten zu speichern? Klar, ich kann immer versuchen, meine lokale Umgebung, die ich vielleicht habe, in der Cloud nachzubilden, aber die Cloud hat auch einige Spezialitäten, die man beachten sollte, gerade wenn es um Performance, Skalierung und so weiter geht, die man beachten sollte, damit man wirklich das Maximum rausholen kann. Früher oder später, wahrscheinlich eher früher, stößt man auf die Fragestellung: Wie authentifiziere ich Benutzer? Da hat Windows Azure jetzt einiges an Funktionalitäten auch dazu bekommen, wie ich Benutzer verwalten kann, wie ich sie authentifizieren kann und wie ich überhaupt das Thema, ja, Benutzerverwaltung in der Cloud abwickeln kann. Anbindung nativer Client-Apps, da werde ich nur kurz drauf eingehen, weil dazu gibt es eben einen vertiefenden Vortrag noch im Rahmen der Visual Studio Evolution. Aber die Anbindung an On-Premise-Dienste, sprich Dienste, die weiterhin lokal im eigenen Rechenzentrum oder dem eines Hosters oder sonst wo eben nicht auf Windows Azure betrieben werden, wie kann ich mich dagegen verbinden? Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, darauf werde ich eingehen, und dann abschließend noch auf Dienste für Sonderszenarien, wo wir auch so einige Dienstpakete haben, die man recht gut nutzen kann. Ich sagte es bereits: Viele nähern sich dem Thema Cloud Computing und auch Windows Azure mit dem Ziel: Ich möchte jetzt meine Anwendung, die ich bisher vielleicht bei einem Hoster habe oder selber betreibe, die möchte ich jetzt in die Cloud geben. Ja, Microsoft hat ein super Angebot, wie kriege ich das dahin? Sprich, Ausgangspunkt ist: Man hat vielleicht eine bestehende Anwendung oder man hat eine neue Anwendung, die möchte man jetzt in der Cloud betreiben. Und gerade diejenigen unter Ihnen, die auf .NET, Visual Studio und so weiter unterwegs sind, für die ist natürlich Windows Azure ein naheliegendes Ziel, eine naheliegende Cloud. Es gibt natürlich auch andere Anbieter, die da unterwegs sind, aber eigentlich sollte für jeden .NET-Entwickler oder jemanden, der mit Visual Studio unterwegs ist, Windows Azure das naheliegendste Ziel sein, weil die Tool-Integration exzellent ist, die Umgebung, die ich in der Cloud vorfinde, sehr, sehr ähnlich zu der ist, die ich auch lokal habe. Warum überhaupt in die Cloud gehen? Warum die Anwendung nicht beim Hoster lassen? Windows Azure zeichnet sich dadurch aus, dass man im Prinzip sehr, sehr flexibel Ressourcen bereitstellen kann. Ich muss niemanden bei Microsoft groß anrufen. Sobald ich einen Account habe auf Windows Azure, kann ich mir in ein paar Minuten eine Umgebung bereitstellen, dort meine Anwendungen hin deployen, muss in vielen Fällen meine Anwendung auch gar nicht anfassen, sondern kann sie eins zu eins eben in Microsofts Rechenzentren betreiben. Ich kann sehr gut und einfach skalieren. Auch darauf werde ich nachher noch etwas genauer eingehen. Das Thema Autoskalierung, das heißt lastabhängige Skalierung der Ressourcen, wird sehr, sehr groß geschrieben, ist jetzt auch integraler Bestandteil der Plattform. Das heißt, wenn hohe Last anliegt, werden mehr Ressourcen dazugeschaltet. Wenn niedrige Last da ist, werden Ressourcen auch wieder weggenommen. Das kann ich mit Windows Azure machen. Und im Zusammenhang mit der nutzungsabhängigen Abrechnung können sich dabei sehr, sehr attraktive Kostenmodelle ergeben. Das heißt, ich fahre wirklich Ressourcen runter, bezahle die dann nicht mehr, wenn ich sie wieder hochfahre. Klar fallen dann höhere Kosten an, aber dann eben auch nur, wenn wirklich hohe Last und wahrscheinlich die Anwendung entsprechend erfolgreich dadurch auch ist. Ich habe ein automatisiertes Management. Ich muss mich in den meisten Ausführungsmodellen auf Windows Azure nicht mehr um Patching, um Upgrades und so weiter kümmern, sondern das übernimmt die Plattform für mich. Und für viele Kunden ist es tatsächlich auch ein entscheidender Vorteil, diese weltweite Verfügbarkeit, weil die sagen, okay, jetzt habe ich zwar einen deutschen Hoster, alles wunderbar, das läuft, jetzt möchte ich aber ins Ausland expandieren. Und mit Windows Azure kann man das sehr, sehr leicht tun, weil wir Rechenzentren über den ganzen Globus verteilt haben und ich entsprechend meine Ressourcen dann auch weltweit verteilen kann. Wir haben verschiedene Services, die dann auch regeln, dass zum Beispiel der Traffic, der auf die Anwendung geht, weltweit verteilt werden kann. Ich kann meine Daten weltweit verteilen, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch dediziert sagen, ich möchte ein bestimmtes Rechenzentrum. Das heißt, da hat man auch sehr hohe Flexibilität, Wahlfreiheit und kann, wenn man es eben braucht, auf einer globalen Basis das Ganze erweitern. Ich sagte es schon, erster Schritt, wenn man überhaupt sich mit Windows Azure beschäftigen möchte, ist, dass man einen Account braucht. Und diesen Account kann man über mehrere Wege bekommen. Das eine ist, ich kann eine Free Trial abschließen. Das kann man über www.azure.com einfach sehr, sehr einfach machen. Es ist tatsächlich immer noch so, dass man da eine Kreditkartennummer angeben muss. Es ist so, gerade hier in Deutschland nicht sehr beliebt, dieses Verfahren, aber es dient uns einfach dazu, auch darüber sagen wir mal, gewisse Checks durchzuführen, ob sich dahinter wirklich eine Person verbirgt und so weiter. Also man muss keine Angst haben, wenn man diese Free Trial abschließt, es werden keine Kosten anfallen auf der Kreditkarte, solange man sich in diesem Kontingent, was über die Free Trial verfügbar ist, bewegt. Wenn man darüber hinausgeht, warnt einen dann die Plattform und man kann sich dann entscheiden, möchte ich dann sozusagen aufmachen und dafür bezahlen oder möchte ich meine Anwendung dann erstmal einfrieren. Es gibt verschiedene Membership-Angebote, also jeder von Ihnen, der eine MSDN-Subscription hat, sollte tunlichst, also meine dringende Empfehlung, einfach mal die Kontingente, die in MSDN enthalten sind, einfach freischalten. Das geht über die Subscription-Seite, wählt man sich ein, sagt man, ja, hier Azure freischalten und dann kann man sich über den Account, den man auch auf MSDN hat, auch auf Windows Azure anmelden und dann ein gewisses Kontingent an Ressourcen nutzen. Über Partner-Network und BizSpark und so weiter gibt es noch weitere Angebote. Wer sehr flexibel sein möchte, kann über das sogenannte Pay-as-you-go-Modell gehen. Da wird dann wirklich minutenabhängig CPU-Last abgerechnet, beziehungsweise auf Gigabyte-Größe Daten abgerechnet und so weiter. Also wirklich sehr, sehr nutzungsabhängig ist, muss man fairerweise auch sagen, das teuerste Modell. Also die hohe Flexibilität geht dann auch mit den höchsten Kosten einher. Man kann über Abonnements sich verpflichten, eine gewisse Menge an Ressourcen abzunehmen und bekommt dann entsprechend Discounts. So, wenn man jetzt also so einen Account hat und seine Anwendung in die Cloud bringen möchte, hat man grundsätzlich drei Varianten, wie man die Anwendung in der Cloud betreiben kann. Die erste Variante ist, ich kann über das sogenannte Websites-Modell gehen. Das ist letztlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was Sie vielleicht von Hosting-Angeboten kennen, wenn Sie einen virtuellen Server haben möchten, dort Ihre Anwendung hindeployen, per Webdeploy das Ganze ausbringen wollen. Genau das kriegen Sie über die Websites auch. Websites sind wunderbar skalierend. Autoscaling ist vor einiger Zeit dazugekommen. Das heißt, man kann wirklich verschiedene Parameter angeben, anhand derer die Websites wachsen und schrumpfen und entsprechend der Größe, die gerade bereitgestellt wird für Ihre Anwendung, entsprechend Kosten anfallen. Über Websites ist es möglich, bereits bestimmte Frameworks vorzuinstallieren. ASP.NET ist immer vorinstalliert. Wer in Node.js oder PHP unterwegs ist, kann diese Frameworks ebenfalls vorprovisioniert da drin haben. Es gibt auch verschiedene Content-Management-Systeme und andere Programmierframeworks, die man auch noch direkt vorprovisioniert auf Websites haben kann. Ich kann sehr schnell dahin deployen über FTP, Git, Team Foundation Server bzw. Service auch. Ich kann kostenfrei starten. In einem Account sind 10 Websites kostenfrei. Die sind allerdings nur in der kleinsten Ausbaustufe dann betreibbar und erlauben es nicht, in dieser kostenfreien Variante einen eigenen Domainnamen anzugeben. Wenn man dann auf ein kostenpflichtiges Modell wechselt, dann kann man auch eigene Domainnamen hinterlegen, sodass auch kein Mensch sieht, dass es jetzt auf einem Website-Modell vielleicht betrieben wird. Ich kann eben hochskalieren mit wachsendem Traffic, das heißt, die Websites sind durchaus vielleicht so das erste Modell, was man sich mal anschauen sollte, wenn man eine Website einfach mal auf Azure betreiben möchte. Das zweite Modell, die sogenannten Cloud-Services, da geht man davon aus, man hat nicht mehr so eine monolithische Anwendung, die man in einem Paket deployt, sondern man hat eine Anwendung, die aus mehreren Komponenten aufgebaut ist. Im Kontext von Windows Azure heißen diese Komponenten Rollen. Ich kann also meine Anwendung in bestimmte Komponenten unterteilen und diese einzelnen Komponenten unabhängig voneinander skalieren. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte jetzt vielleicht meinen Backend-Block, den ich in meiner Anwendung habe, auf 10 Instanzen oder virtuellen Maschinen laufen lassen, mein Frontend aber vielleicht nur in 2 Instanzen. Also da ist man sehr flexibel, kann das auch zur Laufzeit ändern. Also wenn ich hochskalierende Anwendungen habe, dann kann ich auf das Cloud-Service-Modell gehen, bekomme hier etwas mehr Flexibilität und Einflussmöglichkeiten auf die Umgebung, die ich habe. Ich kann mich auf einzelne Instanzen per Remote Desktop zum Beispiel draufwählen, dort Dinge nachinstallieren. Fehlersuche ist da ein bisschen besser möglich noch, weil ich eben auf die Umgebung draufschauen kann. Sowas habe ich bei Websites zum Beispiel nicht. Und das dritte Modell, die sogenannten Virtual Machines, das ist das, was viele vielleicht in der Cloud erwarten. Erstmal, ja, ich möchte eine virtuelle Maschine haben, die möchte ich nicht mehr selber betreiben, sondern die soll jetzt in dem Fall Microsoft betreiben. Ist natürlich ein verständlicher Wunsch, aber mit dieser Flexibilität, die ich habe, denn bei Virtual Machines geht es wirklich um ganz normale Hyper-V-virtuelle Maschinen, habe ich die gleichen Möglichkeiten, die ich auch lokal habe. Wenn Sie eine Hyper-V-Umgebung haben, dort virtuelle Maschinen haben, können Sie auch die 1:1 nehmen, nach Azure bringen. Sie erkaufen sich diese hohe Flexibilität allerdings mit relativ hohem Administrationsaufwand, weil Patches und so weiter, das müssen Sie dann organisieren. Virtual Machines sind das einzige Ausführungsmodell, wo wir auch Linux unterstützen. Das heißt, tatsächlich unterstützen wir Linux, wir unterstützen verschiedene andere Frameworks. Seit kurzem unterstützen wir auch von Oracle vorbereitete Maschinen. Das heißt, Windows Azure ist im Prinzip die erste Virtualisierungstechnologie zusammen mit Hyper-V, die von Oracle offiziell supported wird. Das heißt, Sie können dort auch beispielsweise Oracle-Datenbanken laufen lassen, WebLogic-Server laufen lassen, eine Java-Umgebung dort bereitstellen. Ist alles möglich, ist alles supported, sowohl von uns als auch von Oracle. So, jetzt habe ich lange geredet, jetzt möchte ich Ihnen mal das Websites-Modell kurz in Aktion zeigen. Und weil ich immer etwas scheue, bei so Konferenzen mich auf das Netzwerk zu verlassen, habe ich das Ganze mal aufgezeichnet. Ist aber hier an der Stelle nicht geschnitten, es funktioniert tatsächlich so einfach. Ich lege in Visual Studio, in dem Fall ist es tatsächlich auch Visual Studio 2013, eine neue Website an, ein MVC-Projekt in dem Fall. Das hat erstmal gar nichts Azure-Spezifisches. Das heißt, ich muss mich und muss meine Entwickler gar nicht speziell trainieren, darauf jetzt für Azure zu entwickeln, sondern ich entwickle meine Anwendung genauso, wie Sie es gewohnt sind. Und kann die dann später in die Cloud deployen. So, das Projekt ist jetzt angelegt in Visual Studio und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kommt dieses Projekt nach Windows Azure? Also Aufbau sehen Sie genau das Gleiche. Also geht, glaube ich, noch in eine Datei rein, mache eine kleine Codeänderung. Aber das ist jetzt ganz normal Razer-Syntax zum Beispiel, müssen gar nichts ändern. Das heißt auch, Sie können Ihre bestehende Web-Anwendung auch so nehmen, müssen mit der Anwendung erstmal nichts tun, sondern können die so, wie sie ist, nachher nach Azure deployen. Und wie das funktioniert, zeige ich jetzt im nächsten Schritt. Dazu gehe ich aufs Windows Azure Portal, das sehen wir hier. Hier haben wir gerade alle meine Ressourcen gesehen. Jetzt gehe ich in den Websites-Bereich und gehe dort über die Option Quick Create. Und Quick Create erlaubt es mir wirklich unter Angabe sehr, sehr weniger Informationen, zum Beispiel, wie soll meine URL heißen. Im kostenfreien Modell, das ich hier wähle, habe ich immer eine URL mit azurewebsites.net. Wähle jetzt hier noch mein Rechenzentrum aus, wo das Ganze ablaufen soll, sage Create Website und dann dauert es wirklich ein paar Sekunden. Das heißt, ich musste jetzt da niemanden bei Microsoft anrufen oder sonst irgendwas tun, sondern es ist wirklich in ein paar Sekunden steht diese Umgebung bereit. Das heißt, hier sie ist running. Wenn wir da jetzt mal reingehen auf die Infoseite von so einer Website, wenn wir mal ins Dashboard reingehen, sieht man hier so ein paar Benutzer- oder Traffic-Statistiken. Jetzt natürlich noch nichts da, weil sie gerade erst angelegt worden ist, die Website. Aber sehr interessant ist hier die Site URL. Wenn ich die aufrufe, dann sehen wir hier so ein kleines Demo-Bild, das einfach mal zeigt, jetzt ist sie angelegt. Interessant ist jetzt, ich kann über die Website mir jetzt so ein Publishing-Profil herunterladen. Das Publishing-Profil enthält alle Daten, die Visual Studio nachher braucht, um sich bei dieser Website anzumelden. Die habe ich jetzt auf dem Desktop abgelegt, diese Datei. Die werde ich gleich in Visual Studio importieren. Und Visual Studio hat dann alle Informationen, die es braucht, um meinen Code, meine Anwendung in die Cloud zu bringen. Da liegt sie. Jetzt kann ich hier rechte Mausklick sagen, Publish. Importiere jetzt dieses Publishing-Profil, was ich gerade auf dem Desktop abgelegt habe. So, gehen wir auf den Desktop. Und dann, wie gesagt, hat Visual Studio alle Informationen, die es braucht, um die Website zu deployen. Also da ist Benutzername, Passwort und alles Mögliche drin. Das heißt, wenn Sie jetzt in einem Team arbeiten, sollten Sie diese Publishing-Datei jetzt nicht irgendwo öffentlich rumliegen lassen, weil wirklich jeder dann Zugriff auf Ihre Umgebung hat. Aber für das Arbeiten mit Websites ist das völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt auf Publish gehe, geht Visual Studio her und überträgt meine gesamte Anwendung in die Cloud. Beim erstmaligen Installieren muss natürlich die ganze Anwendung übertragen werden. Bei weiteren Deployments, wie Sie es auch kennen von WebDeploy, werden nur die Änderungen übertragen. Das heißt, es geht dann nochmal ein bisschen schneller. Ich habe das Ganze im Büro gemacht, da ist es ohnehin recht schnell. Erfahrungsgemäß, wenn man so eine etwas schmalbandigere Anwendung hier hat, dann dauert es ein bisschen. So, ich rufe die URL nochmal auf, mache mal einen Reload und wir sehen, dass die Anwendung tatsächlich in der Cloud bereitgestellt wird. Genau, das ist die Anwendung. Klar, das war jetzt das leere Template, das ist überschaubar viel übertragen worden. Wenn Sie eine etwas größere, komplexere Anwendung haben, dauert es vielleicht irgendwie ein paar Sekunden länger. Aber im Prinzip, das ist der Betrieb von Web-Anwendungen auf Windows Azure. Ja? Mehr muss man im Prinzip gar nicht beachten. Websites haben die schöne Eigenschaft, dass ich dort Continuous Delivery implementieren kann, will heißen, ich kann direkt aus meiner Quellcode-Verwaltung ein Deployment in die Cloud anstoßen auf Windows Azure. Unterstützt werden hierbei Team Foundation Service, ein lokales Git Repository, GitHub, Dropbox, Bitbucket, CodePlex, diverse andere Repositories. Ich habe mir sagen lassen, es ist sogar SkyDrive im Gespräch. Also ich hoffe nicht, dass irgendjemand von Ihnen das als Quellcode-Verwaltung nimmt, aber das ist das Konzept. Ich ändere was da, wo mein Code liegt und Windows Azure bekommt von dieser Änderung mit und macht automatisch ein Deployment. Hier ein Session-Tipp mit Arthur Späth und Christian Binder heute um 15.30 Uhr, Entwicklerproduktivität mit Visual Studio 2013. Die werden da unter anderem auch das vorstellen. Ich gehe nochmal hier ins Portal rein und zeige nochmal ganz kurz, wie es im Falle von Git zum Beispiel aussieht. Hier kann ich sagen, ich möchte eine Quellcode-Verwaltung anschließen. Wenn ich jetzt GitHub zum Beispiel auswähle als Quellcode-Verwaltungssystem, hier weitergehe, dann muss ich mich einmalig authentifizieren an meinem GitHub-Repository. Da habe ich jetzt meinen persönlichen Account genommen, muss mich authentifizieren, wähle dann in meinem GitHub-Repository ein Projekt aus, was ich habe und könnte jetzt, Azure GitHub Demo zum Beispiel hatte ich mal angelegt, so ein kleines Projekt. Ich mache es jetzt an der Stelle nicht, weil es ein paar Sekunden dann doch dauert, aber ich denke, das Prinzip ist Ihnen klar. Von dem Moment, wo ich diese Registrierung gemacht habe, und genauso funktioniert es auch mit Team Foundation Service, von dem Moment an müssen Sie in Ihre Quellcode-Verwaltung eigentlich nur noch Änderungen einchecken und Windows Azure bekommt automatisch die aktuellste Version von Ihrer Anwendung mit. Das ist super cool gelöst. Sie haben auch die Möglichkeit, Rollbacks zu machen. Das heißt, wenn plötzlich doch irgendwas deployed wurde, was nicht ganz so endgültig ausgetestet wurde, können Sie übers Portal auch eine alte Version wiederherstellen. Das ist eine sehr, sehr schicke Geschichte, wie Sie hier mit Websites arbeiten können. Schauen wir uns noch kurz das andere Ende des Spektrums an. Ich hatte gesagt, drei Möglichkeiten, Dinge in der Cloud zu betreiben. Websites, Cloud Services, Virtual Machines. Virtual Machines schauen wir uns auch nochmal ganz kurz an. Auch hier eine kleine Demo, wie ich hergehe und eine virtuelle Maschine anlege. Es ist wirklich denkbar einfach. Ich habe in Windows Azure die Möglichkeit, entweder hier übers Portal zu gehen und auch hier gibt es auch den Quick Create Button. Hab da die Möglichkeit, sehr schnell eine virtuelle Maschine anlegen. Ich kann auch aus dieser Gallery auswählen und in dieser Gallery sehen wir alle Images, die schon vorprovisioniert von Microsoft bereitgestellt werden. Ich scroll da mal runter, da sehen Sie auch einen SQL Server, BizTalk Server, SharePoint hatten wir oben gesehen. Sie können auch Visual Studio Ultimate 2013 da testen. Und jetzt ganz wichtig, sehen wir hier einige Images, die von Oracle bereitgestellt werden. Unten dann noch die Linux-Varianten, OpenSUSE, SUSE Linux Enterprise, Ubuntu und so weiter. Von Oracle auch hier wieder was bereitgestellt ist. Das heißt, Sie haben schon einen sehr, sehr schnellen Einstieg darin, virtuelle Maschinen bereitzustellen. Wie ich vorhin sagte, Sie können auch bestehende virtuelle Maschinen, die Sie vielleicht lokal derzeit betreiben, sehr einfach nach Windows Azure deployen. Geht über einen ähnlichen Weg. Sie müssen dann eben die VHDs nach Windows Azure hochladen und dann deployen. So, ich habe eine ausgewählt, einfach ein Windows Server Betriebssystem. Vergebt einen Namen, eine Größe, wie groß soll die virtuelle Maschine sein, muss ein Passwort vergeben. Inzwischen hat man die Regeln für die Passwörter etwas strenger gefasst. Das heißt, das war bisher immer ein bisschen faul, das wird jetzt nicht mehr akzeptiert, was ich bisher genommen hatte. Sagen jetzt noch, wo soll das Ganze ausgeführt werden? Ich habe hier Nordeuropa vor ausgewählt und dann einen Storage, sogenannten Storage Account. Das ist der Ort, wo dann letztlich die VHDs ausgeführt werden. Dann sind hier noch ein paar Ports voreingestellt, zum Beispiel ein Remote Desktop Port, den Sie brauchen, um sich dann von lokal gegen so eine virtuelle Maschine zu connecten. Und das Schöne ist, Sie können sich dagegen connecten, können dann Dinge rein installieren und haben volle Funktionalität. So, wenn wir mal in so ein Dashboard reingehen, sehen wir ähnliche Informationen, wie wir es auch bei der Website hatten. Auch hier, ja, welche Last lag da an, wie war die CPU-Auslastung. Hier gucken wir jetzt auf eine VM, die ich schon vorher mal installiert hatte. Genau, also Sie haben da auch wieder alle Möglichkeiten, die Sie von virtuellen Maschinen her kennen. Sie können also, wenn Sie das wollen, ja, ich sagte es ja, das Ganze kommt mit dem Preis, dass Sie eben die Administration der virtuellen Maschinen selber übernehmen müssen. Das heißt, Patches einspielen und so weiter. Dafür können Sie es auch tun. Ja. Sie können da jede Schweinerei, in Anführungszeichen, die Sie selbst machen wollen, können Sie da drin tun. Microsoft sorgt dafür, dass die virtuelle Maschine, dass der Speicher, der unter der virtuellen Maschine liegt, sicher ist. Aber Microsoft wird nicht in die virtuelle Maschine reingehen und dort irgendwas verändern. Das ist anders bei Cloud-Services und Websites. Dort patchen wir auch die Umgebung. So, ich glaube, die Demo brauchen wir jetzt nicht bis zum Ende angucken. Sie verbauen sich nichts, wenn Sie sich heute für irgendeines dieser Ausführungsmodelle entscheiden, können Sie auch zu einem anderen Modell wechseln. Also ein Wechsel jetzt von Virtual Machine nach Website ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Der häufigste Weg, den ich beobachte bei Kunden und Partnern, ist, dass man von Websites in Richtung Cloud-Services geht, beziehungsweise von Virtual Machines in Richtung Cloud-Services, weil letztlich Cloud-Services sind das Ausführungsmodell, was die volle Leistungsfähigkeit der Cloud wirklich inne hat. Sprich, die Umgebung wird automatisch gemanagt, Sie müssen sich um nichts mehr kümmern, was Security-Patches und so weiter anbelangt. Wenn eine virtuelle Maschine ausfällt, starten wir automatisch eine neue. Sie können sagen, ich möchte jetzt meine Anwendung nicht nur in einer virtuellen Maschine, sondern in 10 ausführen. Dann wird Microsoft 10 Kopien Ihrer ersten virtuellen Maschine erstellen, Load Balancer konfigurieren. Das alles bekommen Sie im Prinzip dann geschenkt. Deswegen ist das Bestreben eigentlich in allen Fällen Richtung Cloud-Service zu gehen. Bei Websites ist meistens die Motivation, dass Cloud-Service etwas flexibler skalieren, also auch in sich skalieren können. Das heißt, einzelne Komponenten können anders als andere Komponenten skalieren. Bei Websites skalieren Sie immer die komplette Website. Ja, Sie haben Virtual Network, das heißt, Sie können VPN-Verbindungen von einem Cloud-Service in Ihr lokales Rechenzentrum errichten. Das kann ein Grund sein. Wenn Sie Remote Desktop haben wollen, weil Cloud-Services das eben bieten, dann würden Sie da hingehen. Startup-Tasks sind sowas wie ja, Auto-Exec-Bud für die Cloud. Sie können darüber Dinge vorinstallieren in Ihren Cloud-Service. Wie macht man das? Sie gehen einfach in Visual Studio rein und rechte Mausklick sagen, Sie fügen ein Cloud-Service-Projekt hinzu. Dann wird Ihre Solution um eben dieses Projekt ergänzt. Und von da an können Sie Ihren Cloud-Service auch können Sie Ihre Anwendung auch in den Cloud-Service rein deployen. Wird in dem Fall dann als sogenannte Web-Roll deployed. Würde jetzt ein bisschen weit führen, das jetzt auszuführen, aber im Prinzip ist es eine Sache von wenigen Mausklicks. Dann konvertieren Sie Ihre Website in einen Cloud-Service. Der Weg von Virtual Machine Richtung Cloud Service ist auch durchaus legitim. Die meisten unserer Kunden machen das, weil sie eben von dieser Automatisierung profitieren wollen. Bei Virtual Machines, wenn Sie da skalieren wollen, Sie wollen nicht nur eine Instanz ausführen, sondern 2, 3, 4, dann müssen Sie die selber hochfahren und selber einen Load Balancer entsprechend konfigurieren. Das ist zwar nicht viel Arbeit, aber es muss gemacht werden. Sie können das auch skripten, aber Bei Cloud-Services kriegen Sie es im Prinzip geschenkt. Sie können übers Portal gehen und dort Skalierung konfigurieren und so weiter. Autoskalierung kriegen Sie auch nur bei Cloud-Services und Websites, ist eben bei Virtual Machines nicht drin. Lässt sich theoretisch auch bei Virtual Machines selbst implementieren, aber nun gut. Wie geht das? Sie paketieren Ihre Anwendung. Bei Virtual Machines können Sie theoretisch hergehen, die virtuelle Maschine hochfahren, per Remote Desktop sich reinwählen und dann Ihre Anwendung installieren. Also ein sehr viel von manueller Arbeit geprägter Prozess. Wenn Sie das automatisieren wollen und können, dann würden Sie Ihre Anwendung schön paketieren, einen Installationsfile erstellen und dieses dann als Cloud-Service deployen. Ja, ist etwas mehr Arbeit als eine Konvertierung von der Website, aber lohnt sich in der Regel wegen eben dieser Automatisierung. Über Startup-Tasks kann man dann gewisse Dinge, die man normalerweise in der Virtual Machine per Hand installiert, in den Cloud-Service auch deployen. Das heißt, Sie können auch einen Cloud-Service verwenden, um eine Java-Umgebung zum Beispiel da hochzufahren oder irgendwelche speziellen Frameworks, die Sie brauchen, da rein zu installieren, würde man üblicherweise dann über so einen Startup-Task tun. So, wenn ich über Windows Azure spreche, und jetzt ist leider ein bisschen klein gedruckt, aber Sie kriegen die Folien, Sie kriegen die Aufzeichnung und wahrscheinlich ist es auch nicht ganz so unleserlich, aber ein bisschen klein. Aber wenn ich über Azure spreche, verwende ich häufig eine Abbildung, die alle Services auflistet und diese in drei Gruppen unterteilt. Wir haben einmal unten die Datenschicht, da geht es darum, Daten in der Cloud zu speichern. Wir haben die Anwendungsschicht, wo es darum geht, irgendwie Anwendungscode in der Cloud auszuführen. Und wir haben eine Integrationsschicht, wo es darum geht, diesen Brückenschlag von der Cloud, von der Anwendungsschicht in Richtung Client. Und Client gibt es eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Ausprägungen, ja, das zu implementieren. Und ich sage immer, die einfachste Variante, etwas mit der Cloud zu machen, ist, Sie haben eine Website, wie Sie es gerade gesehen haben, ganz billige Anwendung kann das sein, die über einen Browser zugegriffen wird. Ja, wer das Endergebnis dieser Abbildung, also ich werde die jetzt schrittweise aufbauen, sieht, denkt, Azure ist irre komplex. Eigentlich ist Azure sehr, sehr einfach, beziehungsweise Sie können sich genau rauspicken, was Sie brauchen und üblicherweise fängt man vielleicht mal mit einer kleinen Website an, kostet auch erstmal gar nichts. Ja, Sie legen die an, greifen von dem Browser aus zu und gut ist. Haben wir schon mal gesehen, Sie haben noch Cloud Services und Virtual Machines als weitere Ausführungsoptionen, das heißt, Sie wählen sich eine von denen aus, Start idealerweise mit einer Website. Ja, und greifen mit dem Browser aus zu. So, ich würde sagen, 95% der Anwendungen kommen mit reiner Anwendungslogik-Ausführung nicht aus, sondern brauchen auch irgendeine Möglichkeit, wie ich Daten speichere. Und wenn wir über Datenspeicherung in der Cloud sprechen, ist die erste Entscheidung, die man treffen sollte, muss, ist, speichere ich die Daten relational oder speichere ich sie nicht relational? Wahrscheinlich sind die meisten von Ihnen, die vielleicht mit klassischen Anwendungen unterwegs sind, ja, es muss immer SQL sein, ja, sei es jetzt MySQL, SQL Server, Oracle, was auch immer, also irgendein relationales Datenbanksystem. Ist auch eine legitime Sichtweise. In der Cloud zeigt sich aber, dass gerade weil man die Möglichkeit hat, auch extrem große Datenbestände zu speichern, dass SQL nicht immer so das Allheilmittel ist, sondern dass man durchaus auch über NoSQL, also nicht relationale Datenspeicher, sprechen kann und sprechen muss. Und auch da haben wir was im Portfolio. Bei SQL hat man jetzt zwei Möglichkeiten. Ich sage mal, einmal die relationale Datenbank in einer virtuellen Maschine auszuführen. Das kann ein SQL Server sein, es kann MySQL sein. Also viele unserer Kunden machen auch mit MySQL rum. Es kann eine Oracle-Datenbank sein, aber nichtsdestotrotz, ich setze eine virtuelle Maschine auf, installiere dort mein Datenbanksystem, connecte mich dagegen und gut ist. Hat den Vorteil, ich habe das ganz normale Serverprodukt, was man auch kennt. Ich muss meinen Code nicht ändern, mit dem ich auf die Datenbank zugreife. Das heißt, ich kann durchaus meinen ganz normalen SQL-Server in einer virtuellen Maschine betreiben. Habe dann, weil die Festplatten, die in einer virtuellen Maschine maximal 1 Terabyte groß sein können, die Größenbeschränkung auf 1 Terabyte der Datenbank, hat dann aber auch das Management in Eigenverantwortung. Das heißt, ich kann es installieren, ich muss es aber auch installieren. Wenn ich ein Cluster möchte, muss ich den Cluster selber konfigurieren und so weiter. Aber durchaus möglich, aber es muss eben gemacht werden. Die zweite Variante, SQL auf Azure zu nutzen, ist SQL Database. SQL Database ist letztlich SQL Server als Cloud-Service angeboten. Ich bekomme wieder ein automatisiertes Management. Clustering ist quasi for free. Es werden immer drei Datenbanken hochgezogen, wenn Sie jetzt sich für SQL Database entscheiden und die in einem Clusterbetrieb betrieben. Das heißt, wenn eine ausfällt, eine Instanz, wird automatisch eine dazugenommen. Das heißt, dreifach Datenspeicherung ist da gesetzt. Habe hierbei eine maximale Datenbankgröße von 150 GB. Das heißt, es ist schon mal deutlich kleiner als jetzt die 1 Terabyte, die ich auf der linken Seite habe, aber vielen Kunden reicht es, weil sie vielleicht, selbst wenn sie eine Multimandantenanwendung haben, sagen, okay, dafür nehme ich für jeden Mandant eine Datenbank und können dadurch schon zum Beispiel die Datenmenge reduzieren. SQL Database bietet ein Subset der Funktionalität von SQL Server an. Das heißt, die meisten relationalen Funktionen, Tabellen, Views, Joins, Primärschlüssel, Fremdschlüssel und so weiter, ist alles da. Was zum Beispiel nicht geht, ist Full-Text-Search. Es ist keine Common-Language-Runtime drin, aber Stored-Procedures sind wiederum drin. Also, sagen wir mal, 90% dessen, was man eigentlich so vom SQL Server kennt, ist in SQL Database gegeben. Wir haben jetzt auch mit SQL Database Premium eine Variante, wie man in einer exklusiven Umgebung arbeitet. Das war früher so ein Kritikpunkt an SQL Database, wo SQL Database automatisch in einer Multimandanten-Cluster-Umgebung gelaufen ist. Das heißt, meine Datenbank hat sich immer die Ressourcen mit einer Datenbank eines anderen Kunden geteilt. Das kann ich jetzt ausschließen. Ich kann jetzt auf ein Premium-Modell gehen, das dann von den Kosten zwar deutlich höher liegt als dieses Shared-Modell, aber ich habe die Möglichkeit, zum einen dieses automatisierte Management zu nutzen, aber trotzdem in einer exklusiven Umgebung zu sein. Da kann ich dann auch festlegen, wie groß die virtuelle Maschine ist, die ich nutze. Also hier eine ganz, ganz große Weiterentwicklung, die häufig nachgefragt wurde. Das heißt, im größten Teil der Fälle würde ich immer empfehlen, auf SQL Database zu gehen und eher umgekehrt zu argumentieren. Wenn ich auf SQL Server in der virtuellen Maschine gehe, dann sollte ich mir überlegen, dass es auch wirklich einen guten Grund hat. NoSQL-Speicher ist in Windows Azure Table Storage. Table Storage hat einen etwas unglücklichen Namen, denn im Table Storage werden nicht wirklich Tabellen gespeichert, sondern eigentlich Entity Sets. Die haben einen Primärschlüssel pro Tabelle, also das heißt dann doch wieder Table. Also sie haben einen Primärschlüssel, mit dem greifen sie auf Entity Sets durch. Das Ganze ist nicht von einem Schema hinterlegt. Das heißt, jede Entity in einer Tabelle kann theoretisch in einem anderen Aufbau sein, bis auf den Primärschlüssel, der muss immer gleich sein. Habe aber hier die Möglichkeit, bis zu 100 Terabyte in einer Tabelle zu speichern. Das heißt, wenn Sie wirklich Massendaten haben, wenn Sie Logging-Daten zum Beispiel haben, dann würde ich empfehlen, schauen Sie sich lieber mal Table Storage an, bevor Sie das in SQL speichern, weil Table Storage auch vom Kostenmodell deutlich, deutlich günstiger ist. So, weitere Datenspeicher. Ich sage mal so, wenn Sie sich für einen Datenspeicher auf Azure entscheiden, können Sie auf diese Datenspeicher, unabhängig welchen Sie jetzt wählen, auch von einer lokalen Anwendung aus zugreifen. Sie können eine Phone-Anwendung schreiben, die auf SQL zugreift. Ja, das ist alles möglich. Sie können aber natürlich auch Websites, Cloud-Services, Virtual Machines und so weiter nutzen. Wir haben hier SQL-basierte Speicherdienste, NoSQL-basierte Speicherdienste und dateisystembasierte Speicherdienste. Der Vollständigkeit halber, die rechten oder die linken drei habe ich gerade ausgeführt. SQL Server in der virtuellen Maschine, SQL Database, Table Storage, Blob Storage, ein Speicher für große Binärdaten, also Binary Large Objects, Videos, Bilder, Texte, Dokumente und so weiter. Im Prinzip das Filesystem in der Cloud. Und mit Drives und Disks gibt es dann noch die Möglichkeit, Filesysteme in Cloud-Services und Virtual Machines zu nutzen. So, die Anwendung haben wir bisher gehabt. Ich ergänze jetzt mal um die Datenspeicherdienste hier unten und auch hier wieder eingezeichnet. Eine sehr simple Anwendung könnte sein, Sie haben eine Website, da ist eine SQL Database dahinter, wird von einem HTML5-Client zugegriffen. Wunderbar, mehr brauchen Sie unter Umständen gar nicht. Der Vollständigkeit halber habe ich jetzt mal alle aufgelistet, die wir da haben. Authentifizierung von Benutzern. Klar, Sie wollen wissen, wer nutzt Ihre Anwendung und Sie wollen auch sicherstellen, dass der, der behauptet, jemand zu sein, auch wirklich derjenige ist. Wir haben mit Windows Azure Active Directory ein Active Directory, das als Cloud-Service in der Plattform enthalten ist. Wenn Sie heute Office 365-Kunde sind, dann nutzen Sie das schon, weil genau das ist technisch hinter dem Office 365 Authentifizierungsmechanismus. Windows Azure Active Directory kann mit einem lokalen Active Directory integriert werden. Das heißt, hier kann ich Replikation etablieren, sodass Sie Ihre Cloud-Anwendung gegen ein Windows Azure Active Directory laufen lassen, was seine Benutzer und so weiter und Daten aber aus einem lokalen Active Directory bekommt. Sie haben Authentifizierung, Autorisierung können Sie darüber ablaufen lassen. Wenn Sie Informationen zu Ihren Usern auslesen, dann würde das über die sogenannte Graph API sein. Das ist eine REST-Schnittstelle, die Sie abgreifen können, können dann sagen, okay, welche Rollen hat zum Beispiel ein bestimmter Benutzer und so weiter. Der Access Control Service ist schon etwas älter als das Windows Azure Active Directory. Das ist ein Dienst, der es erlaubt, claims-basierte Zugriffskontrolle in Ihre Anwendung einzuführen. Damit haben Sie die Möglichkeit, externe Authentifizierungsmechanismen in Ihre Anwendung zu integrieren. Angesichts der kurzen Zeit kann ich leider hier keine Demo machen, aber das ist wirklich ein Knaller. Wenn Sie sich das Training-Kit anschauen, schauen Sie sich auf jeden Fall das mal an, weil es wirklich sehr, sehr cool ist. Sie können mit ein paar Mausklicks Ihre Anwendung so umkonfigurieren, dass sich Ihre Benutzer zum Beispiel über Microsoft-Account, Yahoo-ID, Google-ID, Facebook-ID und so weiter authentifizieren können. Es ist also ein Security Token Service. Ich zeige gleich noch mal ein bisschen was zur Funktionsweise. Aber die Demo würde natürlich noch sehr viel cooler sein als jetzt nur eine Abbildung. Active Authentication ist ein relativ junger Service, der dazugekommen ist, der es erlaubt, dass sich Benutzer nicht nur über Benutzername Passwort authentifizieren sollen, sondern vielleicht noch über einen weiteren Weg. Zum Beispiel ein Benutzer, der sich authentifiziert, soll eine SMS an sein Mobiltelefon bekommen und sich mit einem Code, der darin enthalten ist, nochmal zusätzlich authentifizieren können. Mobile Clients gibt es auch. Sie kennen es vielleicht von Ihrer Bank. Wenn Sie eine Transaktion bei Ihrer Bank ausführen wollen, dann ist es bei vielen Banken inzwischen so, dass Sie nochmal per SMS oder per mobile Anwendung nochmal eine TAN zum Beispiel zugeschickt bekommen und den verwenden Sie dann, um sich wirklich nochmal zu authentifizieren. Das können Sie alles mit Active Authentication relativ einfach implementieren. Integrierbar in Active Directory, das heißt, Sie können dann im Active Directory hinterlegen, für welche User so eine Zusatzauthentifizierung notwendig sein soll. Vielleicht nur für Außendienstmitarbeiter, die unterwegs sind, und für die lokalen Mitarbeiter reicht die einfache Benutzername-Passwort-Authentifizierung. Hier ein Screenshot nochmal, der zeigt, wie einfach jetzt in Visual Studio 2013 die Konfiguration eines Zugriffsmechanismus über Active Directory aussieht. Sie können direkt beim Anlegen einer Website jetzt sagen, Change Authentication, hier unten sieht man den Button noch auf der Dialogbox, die im Hintergrund jetzt ist, dass Sie diesen oberen Dialog bekommen und dort können Sie zum Beispiel sagen, Sie möchten Organizational Accounts haben und können dann zum Beispiel sagen, Sie möchten den Benutzer über die Cloud authentifizieren und bei der Wahl würden Sie dann tatsächlich aufs Windows Azure Active Directory zugreifen. Müssen dann nur noch den Domainnamen Ihres Active Directories angeben und sagen, okay, und dann ist Ihre Anwendung schon vorprovisioniert und Ihre Benutzer werden von da an übers Windows Azure Active Directory authentifiziert. Richtig cool. Hier nochmal ein Bild zum Access Control Service, wie das Ganze funktioniert. Ein Client, der auf eine Webanwendung zugreifen möchte und diese Webanwendung muss noch nicht mal auf Windows Azure ausgeführt werden, sondern die kann auch lokal ausgeführt werden. Der Client, der auf diese Anwendung zugreifen möchte, wird, wenn sie entsprechend konfiguriert ist, auf den Access Control Service umgeleitet. Dieser entscheidet dann, wie sich der Benutzer authentifizieren kann, zum Beispiel über eine Windows Live ID oder Microsoft Account, Google ID, Facebook ID und so weiter, führt die Authentifizierung durch und stellt dem Benutzer dann ein Token aus, das dieser dann zum Zugriff auf die Webanwendung nutzen kann. Ja, ein Thema, über das man stundenlang sprechen kann. Ich möchte Ihnen die Abbildung nur ein bisschen ans Herz legen oder kurz zeigen, damit Sie einen Eindruck davon bekommen, was Sie da eigentlich erhalten, wenn Sie Access Control Service verwenden. Das ist nämlich ein sehr, sehr schöner Service, um Benutzerauthentifizierung zu machen, wo sich dann die Benutzer über einen ihnen bekannten Authentifizierungsmechanismus an ihre Anwendung anmelden. So, die Abbildung wächst. Das heißt, Sie können Ihre Website jetzt so umbauen, dass sie über Access Control Service oder Active Directory funktioniert. Alles mit ein paar Mausklicks. Anbindung nativer Client-Apps, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen jetzt Benutzern, die mit mobilen Endgeräten unterwegs sind, nicht nur eine mobile Ansicht Ihrer Anwendung bieten, sondern vielleicht eine native Anbindung, und die Nutzer sollen aber dann mit ihrer Anwendung interagieren können, können sie das auch sehr einfach über die sogenannten Windows Azure Mobile Services tun. Auf die möchte ich jetzt wirklich gar nicht groß eingehen, sondern nur ein bisschen anteasern, weil hierzu gibt es eine Session mit Sascha Dittmann heute Nachmittag um 16.30 Uhr. Die kann ich Ihnen wirklich ans Herz legen. Wenn Sie jetzt heute ein Backend für eine mobile Anwendung suchen, also Sie schreiben eine mobile Anwendung für Windows Phone, für iOS, für Android, dann haben Sie mit den Mobile Services eine Möglichkeit, sehr, sehr einfach sich ein Cloud-Backend zu erstellen. Über dieses Cloud-Backend können Sie Daten speichern, Sie können Benutzerauthentifizierung machen, das heißt, die Benutzer einer mobilen Anwendung können sich dann über die Mobile Services authentifizieren. Sie können Push-Notifications verschicken, ein ganz interessantes Thema natürlich, wenn Sie Nachrichten an bestimmte Clients verschicken wollen, geht das sehr, sehr einfach und Sie bekommen SDKs für verschiedenste Client-Betriebssysteme, Windows Store, iOS, Android, Phone, also Windows Store, also auch Windows 8 und Windows 8.1 und so weiter. Aber das hier nur zum Anteasern, wirklich Empfehlung, schauen Sie sich die Session von Sascha Dittmann an, der auch sehr, sehr viel Erfahrung mit den Mobile Services hat, der da nochmal spezieller drauf eingeht. Notification Hub ist eine Technologie, die auch noch relativ jung in Windows Azure ist. Wenn Sie ein Szenario haben, wo Sie Nachrichten an viele, viele Endgeräte verschicken wollen, also Sie können an einzelne Endgeräte sehr schön über die Mobile Services gehen. Wenn Sie aber jetzt Tausende, Hunderttausende Endgeräte haben und wir haben wirklich Kunden, Nachrichtenportale zum Beispiel, die an Hunderttausende an Endgeräten schicken wollen, dann sind die Notification Hubs ein sehr, sehr schöner Mechanismus. Dort haben Sie die Möglichkeit, verschiedene herstellerspezifische Benachrichtigungssysteme zu integrieren. Also dazu gehören die Google-Benachrichtigungsdienste, die Apple-Benachrichtigungsdienste und Microsoft. Das heißt, Sie erreichen im Prinzip die drei großen Mobilplattformen, können dann, geht es ein bisschen schneller drüber, Nachrichten an die Notification Hubs schicken, diese Nachrichten mit Tags versehen und Clients können dann sagen und auch mit Templates versehen, sodass die ein bestimmtes Aussehen haben, auch ein bestimmtes herstellerspezifisches Aussehen. Das heißt, wenn Sie an iPhone was verschicken wollen, hat das vielleicht ein etwas anderes Aussehen, die Nachricht, als wenn Sie es an Windows 8 Gerät verschicken. Und Benutzer haben dann die Möglichkeit, sich tagspezifisch für Nachrichten Nachrichten zu abonnieren. Interessant für Nachrichtenportale, dort geht es darum, was weiß ich, die haben Sportnachrichten zu Fußball, Handball, Hockey und so weiter. Dann kann man eben als Benutzer sagen, okay, ich möchte alle Nachrichten, die an den Notification Hub gehen, die sich ums Thema ja, Hockey drehen, ja, und bekommt dann entsprechend die Nachrichten. Dieses also für sehr große Zahl an Nachrichtenservices. So, Anwendung wächst auch hier wieder. Ich habe auch jetzt weitere Plattformen auf der Client-Seite hinzubekommen mit den Mobile Services. Schauen wir uns schnell, nachdem mir die Zeit so ein bisschen davonläuft, die Integration an On-Premise-Dienste an. Natürlich ist es immer so, dass man sich die Frage stellt, welche Teile meiner Anwendung sollen denn eigentlich in die Cloud und welche Teile möchte ich lieber vor Ort behalten. Es ist durchaus vorstellbar, dass Sie sagen, das Frontend meiner Anwendung läuft in der Cloud, das Backend möchte ich aber im eigenen Rechenzentrum behalten. Ja, Cloud, skalierbar und so weiter, eigene Rechenzentrum, vielleicht ein bisschen flexibler, ich habe da ein bisschen mehr die Hand drauf auf die Umgebung. Und es gibt jetzt die Möglichkeit, auf den verschiedensten Ebenen Integration zwischen Windows Azure Logik bzw. Daten und der Unternehmens-IT herzustellen. Es gibt die Möglichkeit, mal grundsätzlich über System Center Anwendungen, die verteilt sind über Azure und lokale IT gemeinsam zu managen, das heißt die virtuellen Maschinen, ich kann Maschinen auch verschieben über den Virtual Machine Manager und so weiter, sehr, sehr flexibel. Ich habe mit Virtual Network, das ist eine Technologie, um letztlich eine VPN-Verbindung zwischen Azure Services und der lokalen IT herzustellen. Ich kann dabei meinen IP-Adressraum mit nach Azure bringen. Das heißt, Clients, die in einem Unternehmen sind, wissen gar nicht, ob die Ressourcen, die sie jetzt anpingen per IP-Adresse, ob die jetzt lokal laufen oder auf Windows Azure. Das heißt, sie können auf Netzwerkebene eine Verbindung aufmachen, sodass Sie bestimmte Teile Ihrer Anwendung lokal und bestimmte in der Cloud ausführen. Hier ist es ein bisschen klein geschrieben auf Anwendungsschicht. Das ist natürlich sehr interessant jetzt für Sie als Entwickler. Sie haben den Queuing-Service zum Nachrichtenaustausch. Wir haben einen Service-Bus für Nachrichtenaustausch, eine wirklich sehr, sehr leistungsfähige Plattform, um Nachrichtenaustausch zwischen vielen Kommunikationspartnern zu etablieren. Notification Hub habe ich gerade schon erwähnt. BizTalk Services, also wer von Ihnen sich mit BizTalk schon auseinandergesetzt hat, wir haben jetzt auf Azure auch das Ganze als Service sozusagen mit entsprechenden Adaptoren, Frameworks. Das heißt, wenn Sie auf bestimmte Backend-Systeme zugreifen wollen, Nachrichten konvertieren wollen in der Cloud, die BizTalk Services sehr, sehr gut geeignet. SQL Azure Data Sync erlaubt es, eine SQL-Datenbank, die in der Cloud ausgeführt wird, mit einer lokalen zu synchronisieren. Sie können da festlegen, welche Elemente Ihrer Datenbank sollen synchronisiert werden, in welche Richtung soll synchronisiert werden. Sie können bis auf Attributebene filtern, was synchronisiert wird. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Anwendung haben, die in bestimmten Niederlassungen Daten bereitstellen soll, dann könnten Sie für jede Niederlassung bestimmte Synchronisationseinstellungen vornehmen, sodass in den Niederlassungen auf jeweils Kopien zugegriffen wird und die zentrale Datenbank vielleicht auf Azure läuft oder auch in der lokalen Datenbank. Active Directory hatte ich schon erwähnt, also auch auf Identitätsebene ist eine Integration möglich und mit .NET steht halt ein Framework bereit, was Cloud und lokale IT übergreifend verfügbar ist. So, es wird immer voller hier auf der Abbildung. Ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen Dienste ein. Jetzt noch einen Dienst, der für ein spezielles Szenario sinnvoll ist und geeignet ist, die Windows Azure Media Services. Media Services, vereinfacht gesagt, stellen Ihnen alle Dienste bereit, die Sie bräuchten, wenn Sie heute YouTube nachprogrammieren wollten. Ja, werden die wenigsten von Ihnen wahrscheinlich wollen, aber das zeigt Ihnen den Funktionsumfang. Sie haben die Möglichkeit, Videoinhalte in die Media Services einzustellen, dort vorzuhalten, für Streaming vorzuhalten, überhaupt die Media Services als Streaming-Quelle zu nehmen für verschiedene Endgeräte. Sie können Werbung schalten, Sie können Statistiken auswerten, wer greift wann auf welche Videos zu. Sie können die Videos in die unterschiedlichsten Formate, Auflösungen und so weiter konfigurieren, sodass jeder Client dann die entsprechend beste Experience auf seinem Endgerät hat. DRM ist auch drin. Das heißt, wenn Sie YouTube so vor Augen haben, wissen Sie ungefähr, was Sie mit Windows Azure Media Services machen können. So, ich habe es ja auf die Application Layer eingezeichnet und entsprechend Clients, also hier werden auch verschiedenste Plattformen unterstützt, von Windows-Anwendungen über mobile Geräte und so weiter. So, fehlen noch ein paar einzelne, die ich jetzt nur noch ganz schnell erwähnen möchte. Angesichts auch der Zeit bleibt mir auch nichts anderes übrig. Kurz der Vollständigkeit halber. Wir haben Content Delivery Network, was es Ihnen erlaubt, Daten aus Blob Storage weltweit zu verteilen. Das können Videos, Bilder und so weiter sein, wenn Sie also Daten weltweit bereitstellen wollen, das CDN. Traffic Manager, letztlich ein Load Balancer, der Traffic auf globaler Ebene weiterleiten kann auf Instanzen, die Sie weltweit verteilt haben. Sie können Ihren Service also in mehreren Kontinenten betreiben und über den Traffic Manager den Traffic dann weiterleiten. HD Insight für Big Data Berechnungen, Reporting, Auswertungen von SQL-Inhalten und die Recovery Services, um virtuelle Maschinen also Backups zu ziehen von virtuellen Maschinen. Die können lokal sein, die können in der Cloud sein und dann zurückzuspielen. Und hier unten auf der Datenschicht Caching-Service und Queue-Service. Queue-Service hatte ich kurz bei der Integration genannt. Ein Caching-Service, ja, was halt so ein Cache tut, Daten zwischenspeichern im Hauptspeicher für schnelleren Zugriff, sodass Sie nicht immer auf entsprechende Backend-Datenquellen gehen müssen. Das ist jetzt also die Ansicht, wie sie sich derzeit darstellt. Das sind alle Services in Windows Azure, die derzeit da sind. Ich hatte es gesagt, Sie können sich anwendungsspezifisch genau das rauspicken, was Sie wollen, was Sie brauchen. Das heißt, Sie müssen nicht alles nutzen, Sie können aber alles nutzen, sind also flexibel, nach und nach Ihre Anwendung wachsen zu lassen und entsprechend die Dienste rauszupicken, die Sie brauchen. Hier noch ein paar Links. Ganz, ganz wichtig, das Windows Azure Training Kit für jeden, der sich da mal ein bisschen in Windows Azure einarbeiten möchte, die Informationsquelle schlechthin. Schauen Sie sich das an, da sind zig Hands-on-Labs, Präsentationen, Videos drin, die Sie nutzen können, um sich in das Thema einzuarbeiten. Und eine kleine Werbung in eigener Sache. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht, eine kleine App zu schreiben für Windows 8, wo meine Empfehlungen für diverse Ressourcen zu Windows Azure zusammengefasst sind. Sie sind sehr viele Videos verlinkt. Die Videos können Sie sich auch auf Ihr Gerät dann downloaden und offline anschauen, also so ein kleiner Kurs. Und an der Stelle auch noch ein kleiner Hinweis auf die MVA, also die Microsoft Virtual Academy. Dort wird es jetzt schrittweise immer mehr Kurse auch zu Windows Azure auch in Deutsch geben. In Englisch gibt es ja schon einige, wo Sie entsprechend dann auch so kleine Fragen beantworten können und dann entsprechend so Mini-Zertifizierungen in Anführungszeichen bekommen können. Also jede Menge Inhalte, die Präsentation bekommen Sie wo Sie dann auch die Links haben zu den Ressourcen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben zu Azure, dort finden Sie die Antworten. Vielleicht kriegen Sie die auch jetzt von mir, wenn Sie jetzt noch nach vorne kommen. Ich bin noch 1-2 Minuten da, muss dann aber auch das Podium räumen. Damit habe ich Sie jetzt, glaube ich, genug beschallt. Ich hoffe, ich habe Sie nicht komplett erschlagen. Wenn es noch Fragen gibt, vielleicht gleich im Anschluss, weil dann wird auch die Aufzeichnung beendet. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine schöne Evolution und vielleicht bei einer der nächsten Veranstaltungen sehen wir uns wieder. Danke. Tschüss.